Woran denkt ihr beim Wort Geschichtsstudium? An auswendig Lernen von Jahreszahlen, Entziffern von Inschriften, verstaubte Pergamentrollen und tote Sprachen? Das wird weder dem Studium noch den Wissenschaftlerinnen gerecht. Ein Beispiel: Die PH Freiburg bietet dieses Semester eine Ringvorlesung zum Thema Public History an. Public History beschäftigt sich mit dem nichtwissenschaftlichen Umgang mit Geschichte im öffentlichen Raum, soll heißen mit Geschichte in Film, Musik, Theater. Die Romanautorin Dr. Tanja Kinkel war bei der Ringvorlesung zu Gast. Sie schreibt unter anderem historische Romane. Inwiefern diese die geschichtliche Wirklichkeit wiedergeben, wie die Recherche zu solch einem Roman aussieht, hat Chris für euch herausgefunden.
Frau Dr. Tanja Kinkel, Sie haben sich als eine sehr vielseitige Autorin erwiesen, ob Drama, Thriller oder Liebesgeschichte, all Ihre Bücher wurden Bestseller. Ihr nächstes Buch soll nun wieder ein historischer Roman werden. Würden Sie unseren Zuhörern ein kleines Appetithäppchen vorwerfen, worum wird es in Ihrem nächsten Buch gehen?
In meinem Roman geht es um eine historische Persönlichkeit, die bei uns noch niemand kennt, aber ich hoffe, das zu ändern, denn sie ist eine der bemerkenswertesten Frauen, auf die ich je im Rahmen von historischen Recherchen gestoßen bin. Sie heißt Manukhai. Sie hat zwischen 1448, da ist sie geboren worden, und 1503, da ist sie gestorben, gelebt. Sie hat es geschafft, die Mongolen, die zu ihrer Zeit völlig zersplittert waren und schon längst nicht mehr dieses riesige Weltreich, das Genghis Khan geschaffen hatte, was ja das größte Landreich der Geschichte war, besaßen. Sie waren völlig zurückgedrängt worden, Stammesfäden noch und nöcher. Wie gesagt, es war von der alten Größe fast nichts mehr da. Da schafft es Manukhai noch einmal, das Ruder herumzureißen, die Mongolen zu einigen, wieder regelmäßige Gesetze zu geben und die benachbarten Chinesen so einzuschüchtern, dass diese die große Mauer bauten. Und das ist eine der gewaltigsten Spuren, die man in der Weltgeschichte hinterlassen kann. Und kaum jemand weiß, dass es durch Manukhai kam.
Ich habe während meinen Recherchearbeiten gelesen, dass Sie Germanistik, Kommunikations- und Theaterwissenschaften studiert haben. Von einem Geschichtsstudium konnte ich während meiner Recherchearbeiten aber nichts lesen. Gehen Sie bei Ihren eigenen Recherchearbeiten trotzdem wissenschaftlich methodisch vor? Oder anders gefragt, wie sehen Ihre Recherchen zu einem historischen Roman überhaupt aus?
Es ist für mich sehr, sehr wichtig, egal worüber ich schreibe, mich glaubwürdig auszudrücken. Und das kann ich nur, wenn ich mich so gründlich wie möglich über den Hintergrund des jeweiligen Romans informiere. Und das, glauben Sie mir, bedeutet bei historischen Themen nicht unbedingt mehr Recherche als bei zeitgenössischen. Wenn Sie als Autor nicht gerade über Ihre unmittelbare Umgebung schreiben, müssen Sie immer recherchieren. Bei einem historischen Roman fange ich, wenn ich über eine bestimmte historische Figur schreibe, natürlich damit an, dass ich schaue, was für Biografien gibt es, was für Primärquellen gibt es. Und das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mein allererster Roman handelte von dem englischen Dichter Byron und da ist die Quellenlage gerade für eine Anfängerin natürlich optimal. Es gibt nicht nur eine Menge Biografien, es gibt auch Ausgaben der Briefe und Tagebücher und es gibt Ausgaben von Memoiren, Briefen und Tagebüchern seiner Zeitgenossen, was auch sehr wichtig als Kontrastperspektive ist und eine nicht durch andere Biografen gefilterte Kontrastperspektive. Es ist etwas völlig anderes, einen Roman zu schreiben, wie den jetzt über Manukhai, bei dem es keine Primärquellen in dieser Form gibt. Der erste mongolische Historiker, der über sie geschrieben hat, lebte etwa 100 Jahre später. Und das heißt, man ist auf sehr viel mehr Spekulation angewiesen.
Geschichte kann ja vieles leisten. Sie hilft uns, die Gegenwart besser zu verstehen. Sie bietet Orientierung für die Zukunft. Durch Geschichte lassen sich Traditionen kritisch hinterfragen. Geschichte kann identitätsstiftend wirken und vieles, vieles mehr. Gleichzeitig kann Geschichte aber auch einfach Spaß machen. Man kann der Realität entfliehen und findet sich plötzlich auf einer mittelalterlichen Burg zum Beispiel wieder. Wie gewichten Sie diese Aspekte in Ihrer eigenen Arbeit?
Ich glaube, sie sind komplementär. Ich würde auch nicht sagen, dass man der Gegenwart entflieht, wenn man über Geschichte schreibt. Im Gegenteil, man gibt auch immer gleichzeitig einen Kommentar auf die Gegenwart ab. Ich vergleiche das immer mit zwei Kreisen, die sich gegenseitig nicht völlig abdenken, aber überlappen und ein gemeinsames Gebiet haben. Jede Epoche hat Parallelen zu unserer und jede hat einzigartige Umstände, die nur dort zu finden sind. Und diese Mischung aus Fremden und Vertrauten macht sie so reizvoll. Ich halte es aber auch ungeheuer wichtig, wenn man eine Geschichte erzählt, die Geschichte jetzt im Sinn von Story, nicht History, sie auf eine Weise zu erzählen, die die Menschen packt. Gepflegt zu langweilen ist nicht unbedingt ein Anspruch darauf, tatsächlich Literatur zu schreiben. Ich finde, ein Autor muss beides können. Er muss unterhalten, er muss packen und er muss intellektuell anspruchen.
Geschichte an sich ist ja nicht existent, insofern, dass sie vergangen und vorüber ist, soll heißen, wir können sie auf wenige Überlieferungen und Quellen weder sehen noch anfassen. Nun gilt es, diese Lücken der Geschichte zu füllen, und dazu benötigt man durchaus etwas Fantasie. Inwiefern halten Sie es für wichtig, sich an die historischen Fakten zu halten?
Es ist zum Glück so, dass man als Romanautorin, anders als Sachbuchautorin, nicht ständig eine Fußnote hinzufügen muss. Möglicherweise war es so, aber vielleicht auch anders. Und Kollege so und so hat in seinem Werk X festgehalten, dass es außerdem noch die dritte These zu diesem gibt. Also als Romanautor sagt man von Anfang an, das ist nicht die Wahrheit in Großbuchstaben, das ist meine subjektive Interpretation. Jetzt ist es aber so, dass wenn Sie einen historischen Roman schreiben, es keine Grobschnitzer geben sollte, wie, sagen wir mal, in einem Roman, der im 11. oder 12. Jahrhundert spielt und in dem Sie Ihre Hauptfiguren Bauern sein lassen, diesen auf einmal Kartoffeln und Tomaten zu essen zu geben, Jahrhunderte vor der Entdeckung Amerikas, geht das einfach nicht. Das heißt, eine der grundsätzlichsten Recherchen sind in jeder Epoche Essgewohnheiten. Das heißt nicht, dass Sie dann hinterher Dissertationen schreiben müssten über die Essgewohnheiten in dieser und jener Epoche, aber es ist einfach so eine wichtige Grundlage, um sich in die Menschen einzufühlen, die Sie beschreiben, dass man darauf nicht verzichten kann. Es ist nicht überall eine tolle Quellenlage gegeben. Bei dem alten Rom hat man den großen Vorzug, dass sogar Kochbücher existieren, wohingegen bei den Etruskern nicht längst die gleiche Quellenlage gegeben ist. Das heißt, das ist von Epoche zu Epoche unterschiedlich, aber man sollte sich schon bemühen, so gut wie möglich über den Alltag der Person Bescheid zu wissen. Andererseits, weil es ja ein Roman ist und kein Sachbuch, kann man die Freiheit sich nehmen, wenn zum Beispiel Ereignisse in der historischen Realität in einem größeren zeitlichen Rahmen stattgefunden haben, sie etwas zu verdichten. Ich musste das nicht oft machen, aber bei einem Roman, Die Puppenspieler, habe ich das gemacht, weil ich eine Entwicklungsgeschichte der Hauptfigur erzählen wollte. Und deswegen habe ich die Ereignisse, die sich in Wirklichkeit über etwa 20 Jahre ereignet haben, auf 10 Jahre verdichtet, um sie, wie gesagt, im Rahmen dieser Erwachsenwerdungsgeschichte erzählen zu können. Das erwähne ich dann meistens in meinen Nachworten, wenn ich mir solche Freiheiten nehme. Wie gesagt, sie sind nicht oft nötig, aber ansonsten als Romanautorin ist man glücklicherweise dazu in der Lage, das machen zu können, ohne deswegen hinterher gekreuzigt zu werden.
Aber ist es nicht auch manchmal verlockend, hin und wieder absichtlich einen Anachronismus einzustreuen?
Absichtlich, ich weiß, dass es Romane und Autoren gibt, bei denen es zu einer wahren Kunstform geworden ist. Es ist ein gewolltes Stilmittel für die Autoren. Es ist nicht meines. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich mich da je versucht gefühlt hätte. Ich kann aber leider nicht behaupten, dass mir nie Fehler untergekommen sind. Das passiert, auch wenn man seine Romane tausendmal selbst korrigiert und hinterher der Lektor es noch viele Male tut. Es passiert immer wieder. Ich versuche das zu vermeiden, aber hundertprozentig ist es mir noch nicht gelungen. Ich könnte mich jetzt natürlich ausreden und sagen, ja, das ist ein Verfremdungseffekt im brechtschen Sinn, aber ich muss zugeben, nein, ist das ganz bestimmt nicht. Es ist ein Sachfehler meinerseits.
Nun findet auch dieses Interview nun im Rahmen einer Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule statt. Hierzu die Frage, im Vergleich zu einem Sachbuch ist die Informationsdichte in einem Roman eher niedrig. Inwiefern kann man durch die Lektüre Ihrer Romane etwas über Geschichte lernen? Und würden Sie Ihre Bücher auch als Schullektüre empfehlen?
Man kann meine Bücher genauso wie andere Romane lesen als Romane, solange man nicht diese Bücher und nichts als diese Bücher als Quellengrundlage für ein historisches Ereignis. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, Jahre nachdem ich die Puppenspieler geschrieben habe, eine Szene, die ich frei erfunden hatte, in einem anderen Roman wiederzufinden, bei dem der Autor offenbar angenommen hat, dass ich mich auf ein reales Ereignis beziehe. Aber dazu kann ich nur sagen, unter den Puppenspielern steht Roman, nicht Sachbuch. Was ich glaube, was man bei meinen Romanen lernen kann, ist, dass Geschichte etwas ist, was gleichzeitig einen bestimmten Ausschnitt aus der Vergangenheit auf meine subjektive Weise erzählt, aber auch einen Kommentar möglicherweise auf unsere Gegenwart abgibt. Ich kann sagen, als ich meinen Roman Mondlaub geschrieben habe, der während der letzten 20 Jahre der Mauren in Granada spielt, ging in Bosnien gerade durch den Krieg dort eine weitere westöstliche Mischkultur brutal zugrunde. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn eben nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane darauf hinweisen, und zwar auch Romane, die von jungen Leuten gelesen werden, dass die europäische Kultur niemals homogen war, sondern immer verschiedene Glaubensrichtungen umfasst hat.
Eine letzte Frage noch für alle, die nun Lust auf einen historischen Roman bekommen haben, beziehungsweise für alle, die schon sehnsüchtig auf ihr neues Buch warten. Ab wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen?
Der Roman wird im September erscheinen, Anfang September, heißt Mandukhai, die letzte Kriegerkönigin, und ist dann sowohl in Druck- als auch in E-Book-Form zu lesen.
Frau Dr. Tanja Kinkel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.